verdiene ich 100.000, also da kriege ich circa die Hälfte vom Finanzamt zurück.
Wenn jemand mit Immobilien startet, der hat seine erste Immobilie vor, die er kauft, welche steuerlichen Tipps würdest du sagen, sind wichtig oder was würdest du sagen, muss er unbedingt machen?
Immobilien sind wahrscheinlich das steuerlich effizienteste Investment.
Willkommen bei unserem Finanzierungspodcast. Verständlich, ehrlich und mit echtem Mehrwert für deine Entscheidungen. Herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge, wo es rund um das Thema Immobilien geht. Heute haben wir jemanden mitgenommen, der uns das steuerliche Thema zeigt. Das heißt, auf was sollte man schauen, wo sind vielleicht kleine Fallstricke, was sollte man besser nicht machen. Zu Beginn ein kleiner Reminder an euch, wir haben den Credit Talk 2.0 am 1.6. im Max Braun Hotel im 5. Bezirk. Da machen wir einen Live-Podcast, eine Bank kommt vorbei und wir haben einen Top-Speaker. Und was natürlich nicht zu kurz kommen darf, ist das Netzwerken. Das heißt, schaut's vorbei, tauscht euch mit Gleichgesinnten aus. 1.6. Wenn ihr Interesse habt, schreibt uns eine E-Mail bzw. eine Nachricht. Ja, jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Das heißt, wem haben wir eingeladen? Den lieben André, der uns heute steuerlich einige Insights zeigen wird. Lieber André, schön, dass du heute zu uns gekommen bist. Vielleicht zu deiner Person. Wer bist du? Was machst du? Warum bist du heute da?
Emanuel, danke dir für die Einladung. Freut mich, heute hier zu sein und erstmals auf deinem Podcast das Thema Steuern im Zusammenhang mit Immobilien ein wenig näher zu betrachten. Mein Name ist André Ninchev. Ich bin Steuerberater aus Wien und Geschäftsführer der Kanzlei Ninchev & Partner. Wir betreuen mittelständische Unternehmen und Investoren operativ und strategisch mit starkem Fokus auf Strukturierungs- und Gestaltungsberatung. Eine unserer Spezialisierungen ist, wie kann es anders sein, Immobilien. Hier betreuen wir die ganze Palette der Immobilienwirtschaft vom kleinen Makler und Privatanleger bis zu Bauunternehmen, Bauträgern. Die ganze Palette.
Ja, cool. Da haben wir einen Profi gefunden und vielleicht steigen wir auch gleich ins Thema ein. Das heißt, du hast ja viel gesehen in deiner Laufbahn. Was würdest du sagen, sind die größten Fehler von einem Immobilieninvestor steuerlicher Seite? Was sollte man vielleicht nicht machen oder wo sollte man aufpassen?
Ja, das Erste, was mir bei dem Thema einfällt, ist das Eigenheim in der GmbH kaufen. Mhm. Das macht in den meisten Fällen überhaupt keinen Sinn. Mhm. Zum einen muss ich dann fremdüblich an mich vermieten, ja, wahrscheinlich auch noch mit Umsatzsteuer. Das heißt, ich zahle Köst und Ust auf die Vermietung und kann dann beispielsweise auch nicht von der Hauptwohnsitzbefreiung profitieren. Mhm. Das heißt, das ist meistens ein No-Go. Mhm. Gibt natürlich Konstruktionen, in denen das Sinn macht, wenn ich zum Beispiel hohe Baukosten, wenn ich mir ein schönes Haus errichte und hohe Baukosten anfallen, dann gibt es Konstellationen, in denen das Sinn macht. Ja, Stichwort Benko und, und Luxusimmobilien ist inzwischen auch eingeschränkt worden. Mhm. Aber ein in der Praxis häufig vorkommender Fehler ist die Ankaufsstrukturierung. Mhm. Das heißt, ich mache mir vorher nicht wirklich Gedanken oder zumindest die richtigen Gedanken, wie kaufe ich als Privatperson oder vielleicht mit jemandem zusammen, mit der Partnerin oder macht die GmbH mehr Sinn?
Mhm. Ja. Na, alles gut. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Weil viele vielleicht das noch nie gehört haben oder gar nicht kennen. Das heißt, wenn man selber in der Immobilie wohnt, da musst du mich bitte korrigieren. Das ist, wenn man 2 Jahre Hauptwohnsitz dort gemeldet hat oder die letzten 10 Jahre, 5 Jahre dort, glaube ich, wohnt, dann kann man es steuerfrei verkaufen, wenn man wieder auszieht. Habe ich es richtig gesagt oder fehlt was?
Nein, also das Wesentliche hast du genannt. Es gibt da 2 Befreiungen. Das eine ist seit Kauf 2 Jahre durchgehend in der Immobilie leben. Mhm. Und dann im Zuge des Verkaufes den Hauptwohnsitz dort aufgeben. Mhm. Die zweite Variante, die 5 aus 10, die greift zum Beispiel auch bei unentgeltlichen Übertragungen zuvor. Beispielsweise, wenn ich eine Immobilie geschenkt bekommen habe oder geerbt habe, da muss ich innerhalb der letzten 10 Jahre, 5 Jahre durchgehend als Hauptwohnsitz dort gelebt haben.
Hauptwohnsitz, wichtig, kein Nebenwohnsitz.
Genau, Hauptwohnsitz. Diese sozusagen ZMR-Meldung, die ist immer nur Indiz, ja, es kommt hier auf die tatsächlichen Verhältnisse an. Mhm. Viele meinen ja, sie melden irgendwo einen Hauptwohnsitz an und können es dann steuerfrei verkaufen. Also
muss man aufpassen. Muss
wirklich dort leben und sozusagen Betriebskosten produzieren.
Mhm. Okay. Und dann kann man sozusagen steuerfrei, das heißt, ich habe einen Gewinn von 100.000 und muss den in Wirklichkeit nicht versteuern. Habe ich das richtig?
Genau, ja. Also der gesamte Überschuss ist steuerfrei. Mhm. Ja. Andere wichtige Befreiung ist die Herstellerbefreiung, ja, sogenannte Häuselbauerbefreiung. Mhm. Hier muss ich sozusagen das Grundstück oder das Gebäude selbst errichtet haben. Mhm. Und auch hier greift eine Befreiung.
Und muss man da auch drinnen wohnen, eine gewisse Zeit lang?
Nein, das ist nicht erforderlich. Ich darf es nur nicht vermieten oder auch nicht die Absicht haben zu vermieten.
Okay, das heißt, ich muss es gleich verkaufen oder wie danach?
Ja, ich kann auch drinnen natürlich leben, aber genau, Fremdvermietung ist schädlich.
Okay, auch spannend. Weil wir gerade dabei sind, das heißt, wir switchen da schon rein zwischen Privat, GmbH. Viele, ich sage in dieser Immobilienblase oder Bubble, sagen ja, eigene GmbH, ich will das selber haben. Macht es Sinn, macht es keinen Sinn? Ab wann macht es Sinn, eine GmbH zu haben? Das heißt, ich kenne unterschiedlichste Leute, die 10 Jahre eine Wohnung drinnen haben in einer GmbH. Wie siehst du das aus steuerlicher Sicht?
Ja, also ich finde, aus steuerlicher Sicht muss man zunächst mal festhalten, Immobilien sind wahrscheinlich das steuerlich effizienteste Investment, weil es ist die einzige Asset-Klasse, bei der du investierst und de facto reicher wirst, Vermögen aufbaust, aber gleichzeitig am Papier steuerliche Verluste schreibst und diese Verluste lassen sich verwerten. Ja. Mhm. Also das ist einmalig, ja, das gibt es nicht bei Aktien, bei Krypto, bei Edelmetallen. Deswegen spricht man auch oft vom Steuerwunder Immobilien, ja, und so Schlagwörter mit das Finanzamt finanziert nur die Immobilie und dergleichen. Und zur Frage, wie ich kaufe, hier hängt es stark davon ab, wo ich meine Einkünfte erziele und wo sich mein Kapital befindet. Das heißt, zum Beispiel als Angestellter oder Einzelunternehmer, der sozusagen seine Einkünfte privat erzielt und dann auch privat Kapital aufbaut, der kauft in der Regel privat, ja, zumindest die ersten Immobilien, um gerade auch diese steuerlichen Verluste zu verwerten, weil die steuerlichen Verluste aus der Immobilie, die kann ich gegen das Erwerbseinkommen verrechnen und dadurch signifikant meine Steuerbemessungsgrundlage und Abgabenbelastung reduzieren. Mhm. Ja, also das ist ein schöner Effekt.
Also für die, die das erste Mal hören, das finde ich auch so cool, also wirklich cool zusammengefasst, ist einfach, man hat Einnahmen als Angestellter, als Einzelunternehmer, ich sage jetzt irgendeine Hausnummer 100.000 im Jahr, was ja super ist. Wenn ich jetzt das privat kaufe, die Immobilien, habe ich auf einmal Sachen, die ich abschreiben kann und auf einmal habe ich von den 100.000 nur mehr offiziell 80.000, 90.000 Gewinn. Das heißt, es wird gegengerechnet, was ein cooler Faktor ist, wenn man das erste Mal macht. Das heißt, überhaupt, wenn man sehr hohes Einkommen hat als Angestellter, dann machen Immobilien auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn, um da einige zu kaufen, weil man da auf einmal von der Steuerlast runterkommt. Ja.
Genau, und vielleicht so ein kurzes Rechenbeispiel oder ein Praxisansatz. In der Regel sind 5-10% des Immobilienpreises kann ich im ersten Jahr verwerten. Das heißt, wenn mich meine Immobilie zum Beispiel 200.000 Euro kostet, habe ich in der Regel einen steuerlichen Verlust im ersten Jahr von 10-20.000. Und das ist natürlich eine Nummer. Ja. Wenn der Verlust 20.000 ausmacht, in deinem Beispiel verdiene ich 100.000, also da kriege ich circa die Hälfte vom Finanzamt zurück.
Mhm. Ja, das macht schon Sinn. Das ist privat GmbH. Das heißt, du kennst sicher auch viele Leute, die vielleicht eine Immobilie kaufen, in der GmbH drinnen haben. Wann macht eine GmbH als Immobilien oder wann ist eine Immobilien GmbH sinnvoll, sagen wir es mal so?
Ja, also für all jene, die schon in einer GmbH-Struktur wirtschaften, die verdienen ihr Geld natürlich in der GmbH und hier macht es dann wenig Sinn, sich das Kapital aus der GmbH zu ziehen, sei es als Bezug oder Ausschüttung, weil darauf fällt natürlich Steuer an und verbrennt mir mein Eigenkapital. Das heißt, Leute, die sozusagen ihre Überschüsse in der GmbH-Struktur erwirtschaften, die kaufen auch in der GmbH. Ja? Mhm. Sei es jetzt in einer Holdinggesellschaft oder ich gründe eine eigene Immobilien GmbH, wo ich Bestand aufbaue.
Okay, habe ich verstanden. Das heißt, wenn ich in der GmbH drinnen bin, gründe ich in Wirklichkeit eine neue GmbH und verschiebe das dann, bevor ich es rausnehme und Geld verbrenne, mehr oder weniger. Ja?
Genau, okay. Ja. Und hier kommt sozusagen die Aspekte der Holding-Struktur zum Tragen, weil ich kann mir in einer Holding-Struktur, kann ich mir die operativen Gewinne aus der Tochter, kann ich mir steuerfrei raufschütten und dann direkt in der Holding investieren, Bestandsimmobilien kaufen oder ich lege das Kapital dann in eine neue Tochter ein und kaufe dort.
Mhm. Cool. Ja, also. Mieteinnahmen in Österreich. Wird es versteuert? Muss ich Steuern zahlen? wie funktioniert das? Wie viel Steuern zahlt man, wenn ich es vermiete?
Ja, also auf sozusagen Vermietungseinkünfte, die sind steuerpflichtig. Mhm. Und da spielt es keine Rolle, ob ich die aufs Bankkonto kriege oder bar bezahlt. Ja. Mhm. Also die sind steuerlich relevant. Und von der Einkünfteermittlung funktioniert das so, ich habe die Mieternamen und da meine Werbungskosten hier größte Position sind in der Regel vor allem zu Beginn die Finanzierungskosten. Mhm. Denn neben den Zinsen und laufenden Spesen fallen natürlich auch sozusagen die Ankaufskosten an. Die sozusagen Bearbeitungsgebühr, die Pfandrechtsgebühr, die sind privat sofort abzugsfähig. Das ist ein weiterer Vorteil, privat zu kaufen. Mhm. Machen ja auch einige Prozent aus von der Kreditsumme. Mhm. Abschreibung ist eine große Position. Das ist sozusagen der steuerliche Wertverzehr oder die Wertminderung, die unterstellte. Ja, da kommen wir wieder zu dem Punkt, in Wahrheit steigt die Immobilie im Wert, steuerlich hingegen sinkt sie. Und das ist ein bestimmter Prozentsatz vom Gebäudeanteil. Ja? Das heißt, nicht alles, was ich investiere, kann ich dann in die Bemessungsgrundlage einziehen. Mhm. Hier gibt es gewisse Aufteilungsverhältnisse. In Wien ist es zum Beispiel in der Regel 70%. Und 70% meiner Kosten sind die AFA-Grundlage. Und bei Wohnzweckevermietung kann ich 1,5% abschreiben. Mhm. Und wenn wir jetzt unser Beispiel hernehmen mit der 200.000 Euro Immobilie, sagen wir, das sind unsere sozusagen gesamten Anschaffungskosten, 70% Gebäudeanteil, 140.000, AFA-Satz 1,5%, das sind 2.100 Euro. Mhm. Und das ist sozusagen jedes Jahr mein Aufwand. Im ersten Jahr kann ich das Dreifache absetzen, daher auch sozusagen vor allem zu Beginn hohe Verluste. Im zweiten Jahr die Doppelte, ja, auch noch schön. Mhm. Und genau, so viel zur AFA und dann natürlich gewisse Instandhaltungskosten, Sanierungen, Reparaturen, Betriebskosten.
Okay, also alles, was zur Immobilie in Wirklichkeit irgendwie zur, wie soll ich sagen, Beibehaltung des Zustandes führt, kann ich in Wirklichkeit abschreiben oder ich Werbungskosten, ich sage jetzt ein deppertes Beispiel, wenn ich auf viel haben was poste oder Inserat, dann kann ich alles, was mit der Immobilie, damit ich es erwerbe, kann ich in Wirklichkeit dann dem Steuerberater oder das dann halt machen, dass ich es abschreibe.
Genau, ja, also guter Punkt, ja, de facto alles, was im Zusammenhang mit der Immobilie steht, ist auch abzugsfähig. Und weil du gesagt hast, was ist dann letztlich zu versteuern? Naja, die Endsumme, ja, also Einnahmen minus alle Ausgaben. Und hier kommt es in den ersten Jahren in der Regel eben zu steuerlichen Verlusten. Und ich muss de facto gar nichts versteuern. Im Gegenteil, ich kann diese Verluste verwerten. Und in weiterer Folge ergeben sich irgendwann Überschüsse. Ja, ansonsten habe ich irgendwas falsch gemacht. Und dann muss ich auf diese Überschüsse Einkommensteuer zahlen, ja, wenn ich es jetzt privat halte und vermiete, entsprechend meinem Tarif. Mhm. Ja. Vielleicht dazu noch. Ich muss aber de facto niemals die volle Miete versteuern, weil ich immer Positionen zum Gegenrechnen habe. Das heißt, sozusagen de facto von meinen jährlichen Wertsteigerungen bzw. Überschüssen bleibt dann ein deutlich geringerer Teil übrig. Das heißt, auch auf lange Sicht ist das an sich steuerlich effizient und ein Vorteil, es fällt keine Sozialversicherung an.
Mhm. Ja. Mhm. Coole Punkte, also ich glaube, ich könnte über jeden Punkt rauspicken und ein bisschen länger reden. Vielleicht ein Punkt, weil du gesagt hast, irgendwann sollte es ja Gewinne machen. Ich glaube, es muss ja sogar gesetzlich, ich bitte sag mal die korrekte Zahl, 20, 25 Jahre solltest du ja positiv sein, sonst ist es irgendwann einmal Liebhaberei oder nicht gewinnbringend, also es ist ja dann sonst kein Geschäftsmodell. Und normalerweise musst du ja bei jeder Immobilie am Anfang so eine Hochrechnung machen, wenn ich mich jetzt da nicht täusche, die du abgeben solltest beim Finanzamt.
Ja, richtig. Ja, na, freut mich, dass du da so bewandert bist. Ja, das ist komplett zutreffend. Damit das Ganze als Einkunftsquelle anerkannt ist und damit auch die Verluste, muss es über einen bestimmten Beobachtungszeitraum bzw. Betrachtungszeitraum einen Gesamtüberschuss erzielen. Der ist, ist inzwischen länger geworden. Ja, das heißt, ich habe bei einer kleinen Vermietung, nennt sich das, also klassisch bei einer einzelnen Wohnung, habe ich inzwischen 25 Jahre bzw. 28 ab dem erstmaligen Anfall von Aufwendungen. Und das muss ich dementsprechend in der Prognoserechnung positiv rechnen. Und das tut es immer.
Ja, also Gott sei Dank, jetzt auch mit den höheren Zinsen dauert es ein bisschen länger, bis er sie rechnet. Also 25 Jahre soll es sich schon ausgehen. Ja,
ja richtig. Ja, denn die Miete, die steigt ja genau. Sozusagen, die ist indexiert, das ist auch darzustellen. Hingegen die Finanzierungskosten, die nehmen ja ab, weil die Tilgung ins Spiel kommt. Also da ist man immer positiv und empfiehlt sich, das zu Beginn schon zu erstellen und eventuell auch dem Finanzamt vorab vorzulegen.
Mhm. Ja. Gut, ich habe jetzt eine Immobilie, ich habe sie gekauft, ich habe sie vermietet, ich komme jetzt zum Punkt, ich will sie verkaufen. Was für Steuern fallen an? Wem muss ich das bekannt geben? Verkaufe ich einfach und das war's? Oder wie funktioniert der Ablauf? Wie viel Steuern?
Also ich gehe jetzt wieder vom privaten Bereich aus. Hier fällt beim Verkauf die sogenannte Immo-Est an, ja, 30%. Früher gab es ja die Spekulationsfrist von 10 Jahren. Das ist in 2012 abgeschafft worden. Sehr unglücklich. War dann zunächst 25%, dann erhöht auf 30%. Und de facto zahle ich diese 30% auf den Überschuss. Das heißt, mein Verkaufspreis minus mehr oder weniger meinen Buchwert. Ja, das heißt, sozusagen meine Anschaffungskosten, die ich zu Beginn hatte, die verringern sich ja über die Abschreibung und letztlich stelle ich dann meinen Buchwert gegenüber. Und auf diesen Überschuss muss ich 30% zahlen. Die Berechnung, die erfolgt, beziehungsweise die Abfuhr und Berechnung erfolgt im Zuge des Verkaufes selbst, in der Regel durch den Parteienvertreter, Notar, Anwalt und meistens auch mit dem Steuerberater. Es gibt dann noch sogenannten Altbestand, das ist in der Regel bei Anschaffungen vor April 2002. Mhm. Ja. Also wenn ich von der Oma eine Immobilie geerbt habe, dann ist die Immo ist begünstigt mit durchgerechnet 4,2%.
Ja. Das ist aber nett.
Ja, also da ist man in einer glücklichen Situation.
Das Thema, weil wir jetzt bei der Oma sind, das Thema, was ich die letzten 1-2 Jahre stärker mitbekomme, ist die Erbschaftssteuer, wird immer wieder mal diskutiert. Wir in Österreich sind ja noch in der schönen Situation, dass wir noch keine haben. Aktuell mit Inflation und Co., ich glaube, der ein oder andere merkt das beim Tanken, wird ein bisschen, war teurer als wie vor 2 Monaten. Das heißt, könnte vielleicht sein, weiß man nicht, aber dass jemand auf die Idee kommt, wäre nicht so schlecht, seine Erbschaftssteuer. Aktuell, also in Zukunft, wie es ausschaut, wissen wir ja nicht, weil es noch nichts gibt, aber aktuell, das heißt, ich habe eine Immobilie und will die meinem Sohn geben. Auf was muss ich achten? Wie schaut es aktuell aus? Zahle ich gar nichts? Oder gibt es da Staffelungen, wenn ich 100.000 die Immobilie wert ist oder 1 Million oder kann ich, wenn ich 10 Millionen habe, das auch einfach weitergeben?
Ja, spannendes Thema. Ja, wie du richtig sagst, im Moment gibt es keine Schenkungs- und Erbschaftssteuern. In Zukunft kommen die aber aller Voraussicht nach. Ja, zuletzt gab es wieder eine Aussage, ich glaube, des Finanzministers, der das in den Raum stellt. Und also Schenken im Moment wird nicht mehr günstiger. Mhm. Ja, also hier kann es durchaus Sinn machen, sich das vorab zu überlegen und zu prüfen, ob Übertragungen angesichts einer künftigen Erbschafts- und Schenkungssteuer Sinn machen. Denn, wie gesagt, günstiger wird es nimmer. Und was fällt an? Ja, also in der Regel muss ich mir vorab überlegen, macht wirklich eine Schenkung Sinn? Mhm. Ja, es gibt durchaus auch Modelle, bei denen ein Kauf innerhalb der Familie Sinn machen kann. Ja, auch zum Beispiel gegen Leibrente. Mhm. Das sind spezielle Modelle. In der Regel schenkt man einfach. Ja, gibt es einen Schenkungsvertrag, Notar. Ja, Kosten halten sich in Grenzen. Vertrag ist natürlich nicht sehr, sehr umfassend bei einer Schenkung. Und also Immoest fällt natürlich keine an, ja, weil es ist sozusagen eine Schenkung, kein Verkauf. Und es fallen im Prinzip Grunderwerbsteuer und Eintragungsgebühr an. Die sind aber begünstigt. Ja, da gibt es sozusagen einen Staffeltarif.
Genau, das war so irgendwie, ich glaube, 300.000 oder 400. Da gibt es irgendwie so eine Staffel, aber ich habe es jetzt auswendig nicht im Kopf, die man da machen kann. Und dann muss man 2-3 Jahre warten und dann könnte man theoretisch wieder was schenken in diesem Staffelmodell. Aber ich habe es jetzt auswendig nicht im Kopf, wie das jetzt genau ist.
Ja, ich habe ein paar Zahlen im Kopf.
Okay, meine ist ja nicht so...
Nein, ich meine, der Staffeltarif ist ja die ersten 250.000 vom Grundstückswert. Ja, das ist, der ist geringer als der Verkehrswert, das ist ein steuerlicher Wert. Der Betrag dann die Grunderwerbsteuer 0,5% ja, auf die genau auf die nächsten 150.000 sind das, meine ich, 2% und darüber hinaus der reguläre Tarif von 3,5%. Mhm. Und die sozusagen diese Staffelung kann ich innerhalb von 5 Jahren ausnutzen.
Sowas, 5 Jahre, nicht 2 Jahre, genau. Weil deshalb ist ja dann auch ein Unterschied, ob ich was habe um 500.000 oder um 5 Millionen. Genau. Natürlich ein kleiner Unterschied, ja.
Richtig, ja.
Okay, na spannend. Das heißt, okay, ich habe jetzt die Immobilie, ich habe sie hergeschenkt. Im Verkauf gibt es da Optimierungen, sage ich einmal, oder auf was, wo ich schauen könnte, wenn das zufällig zutreffen könnte, dass sich das vielleicht reduziert steuermäßig oder nicht wirklich?
Ja, also wir bleiben bei den sozusagen gesetzlich zulässigen Optimierungsmöglichkeiten der Aktenkoffer mit Cash, die fällt nicht darunter. Beim Verkauf ließe sich zum Beispiel eine Einbauküche gesondert ausweisen, oder auch zum Beispiel eine PV-Anlage oder auch es gibt Judikatur zu Pools. Wenn ich dann diese Komponenten zum Beispiel gesondert ausweise, fällt darauf keine Immoest an. Und der Käufer hat den Vorteil, er kann diese sozusagen selbstständigen Wirtschaftsgüter getrennt aktivieren und schneller abschreiben. Ja, also das ist eine Optimierung, die viele nicht am Schirm haben. Ähnlich bei der Reparaturrücklage, ja, bin ich gespannt, ob du schon davon mal gehört hast, dass ich die getrennt im Kaufvertrag ausweise.
Die Reparaturrücklage?
Ja.
Im Kaufvertrag, weil es...
Weil es sozusagen dann nicht steuerlich zumindest für die Immoest zur Bemessungsgrundlage gehört und dementsprechend fällt das raus und ich spare mir die Immoest drauf.
Ja. Okay.
Muss ich gesondert ausweisen. Natürlich, oftmals macht die nicht viel aus, aber hängt natürlich auch vom Objekt ab. Aber durch diese Maßnahmen, zum Beispiel Küche und Reparaturrücklage, komme ich dann vielleicht auf 10.000 Euro ja, an Wert und spare mir da auch 30% drauf. Also das ist eine Optimierungsmöglichkeit. Ich kann natürlich auch versuchen, in die Hauptwohnsitzbefreiung zu kommen.
Ja, wie wir am Anfang geredet haben.
Genau.
Ja. Okay. Ein, zwei Themen, dann lassen wir es für heute, weil wir sind eh schon sehr, sehr viel. Also man könnte, glaube ich, Stunden über das ganze Immobiliensteuerlich reden, was man da machen kann oder wie. Dann macht es einfach ein Gespräch am meisten Sinn, wenn man zu dir kommt. Fix und Flip, das heißt, man hat ein Fix und Flip-Projekt, also für alle, die es noch nicht kennen, man kauft etwas, hat vor, das zu sanieren, zu verschönern, verkauft es innerhalb von einem halben Jahr, Jahr wieder. Was gibt es da für steuerliche Themen, die man sich vielleicht anschauen kann am Fix- und Flip-Projekt?
Ja, wichtiger Punkt, ja, also freut mich, dass er es jetzt noch reingeschafft hat. Fix und Flip macht man in der Regel über eine GmbH, weil privat fliege ich schnell aus dieser privaten Immoest raus und lande im gewerblichen Grundstückshandel. Und dort trifft mich dann nicht die 30%, sondern die Einkommensteuer zum Tarif und Sozialversicherung. Ja. Also hier muss man wirklich aufpassen. Ja. Also einen Deal kann ich in der Regel ohne weiteres privat abwickeln, ja, wenn ich nicht gerade irgendwie Bauträger, Makler bin, der sowas regelmäßig macht. Von daher, wenn ich wirklich plane, kaufen, sanieren, verkaufen, dann findet in der Regel kein Weg über die GmbH vorbei.
Ja. Okay. Fix und Flip ist, glaube ich, ein eigenes Thema. Also man könnte, glaube ich, noch um viel mehr reinreden, beziehungsweise sich das Ganze anschauen, auch mit der Finanzierung und so weiter. Ein sehr cooler Immobilienpart. Gibt es ja einige, die das sehr, sehr professionell und auch sehr, sehr gut machen. Wenn jemand mit Immobilien startet, der hat seine erste Immobilie vor, die er kauft, welche steuerlichen Tipps würdest du sagen, sind wichtig oder was würdest du sagen, muss er unbedingt machen oder im Kopf haben?
Das finde ich sozusagen schwer zu beantworten, was er im Kopf hat. Also muss ich mal überlegen, was seine Absicht ist mit dieser Immobilie. Ja, möchte das sozusagen kaufen, verkaufen oder in Bestand halten. Und hier, also für mich muss sich die Immobilie im ersten Schritt wirtschaftlich rechnen. Ja, das ist das A und O. Und die steuerliche Strukturierung, die ist nachgelagert. Und hier ist, wie gesagt, von besonderer Bedeutung, wie kaufe ich diese Immobilie? Das lässt sich im Nachhinein meistens nicht korrigieren, beziehungsweise nur sehr kostenintensiv. Aber hier macht aus meiner Sicht das Gespräch mit dem Steuerberater Sinn, um einfach die Rahmenbedingungen abzustecken. Ein wichtiger Aspekt ist auch die Umsatzsteuer. Ja, da glaube ich, lohnt sich auch noch kurz darüber zu sprechen, weil insbesondere bei Neubauwohnungen, und zwar, ich sage jetzt Neubauwohnungen, also Bauträgerwohnungen, die lassen sich mit Umsatzsteuer kaufen und diese Umsatzsteuer kann ich mir de facto vom Finanzamt wieder zurückholen und das kann meine Eigenkapitalquote massiv reduzieren. Ja. Mhm. Also wir haben auch einige Objekte so gekauft und die Bank hat da zum Beispiel sozusagen den Netto-Kaufpreis finanziert, ja, und wir haben die Ust vorfinanziert, die uns wieder vom Finanzamt zurückgeholt, und das ist auch ein nettes Konzept.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, auch Neubauprojekte können interessant sein, wenn man weiß, wie es geht, wie das funktioniert und weiß am besten, wenn man zum Steuerberater geht, so wie du sagst, wenn man das Ganze umrechnen lässt, beziehungsweise da muss man ein, zwei Sachen aufpassen, ob es der Verkäufer zulässt, sonst kann man selber machen. Aber da, oder wenn man die erste Immobilie hat, vielleicht auch mit dem Steuerberater reden, wie funktioniert das, was macht man. Ich glaube, manche wollen da oder dort ein bisschen Geld sparen und das vielleicht selber machen, weil sie sagen, ist eh einfach, Einnahmen, Ausgabenrechnung schaffe ich selber. Aber dann vergisst man eine Position oder eine Sache, die man dann vielleicht wieder zurückbekommt, die einige tausend Euro sind und da hat man das Honorar vom Steuerberater fünfmal herinnen. Deshalb geht es zu jemandem, wo ihr sagt, da habe ich ein gutes Gefühl, das gefällt mir. Wenn ihr sagt, der André macht einen super Eindruck, dann meldet euch bei ihm. Wir verlinken auch seine Website unterhalb, das heißt, er freut sich. Wie ihr seht, er ist der Experte, er kennt sich da in diesen Fallbeispielen aus. Und ja, über das Thema, ich habe mir viel mehr Fragen mitgenommen, aber es geht sich von der Zeit her nicht aus. Das heißt, 20, 30 Minuten ist perfekt. Wir werden wahrscheinlich eine zweite Folge machen, wo wir das ganze Themen, die jetzt noch offen sind mit dem Finanzamt und was vielleicht in Zukunft kommt und so weiter, dann noch gemeinsam angehen. Fürs Erste sage ich, André, danke, dass du bei uns warst. Danke, dass du Frage und Antwort gestanden bist im Immobilienbereich, dass die Zuhörer was mitgenommen haben. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann liked es, teilt es, kommentiert es, dass wir sehen, wir sind am richtigen Weg, beziehungsweise auch, dass wir von den Downloadzahlen weiter raufkommen. Und zu guter Letzt erwähne ich es noch einmal, am 1.6. im Max Braun Hotel im 5. Bezirk haben wir eine Live-Veranstaltung. Schaut's vorbei, kommt's vorbei. Vielleicht auch der André, du warst ja auch letztens dabei.
Ja, tolle Veranstaltung. Ja.
Danke, dann lernen Sie ihn auch persönlich kennen und dann können Sie ihn auch zu steuerlichen Themen natürlich fragen. André, danke, bis zum nächsten Mal.
Danke, sehr gerne.